Hallo, es ist Donnerstag, das ist radikal und reduziert. Ich bin Martin, also eigentlich alles so wie immer, aber nur eigentlich, denn es hat ganz einfach, hier Transparenzhinweis, nicht geklappt mit der aktuellen Folge. Ich recherchiere gerade zum Thema deutsche Lebensmittelhersteller, die noch immer ihre, auch bei uns beliebten Produkte in Russland verkaufen, also in russischen Supermärkten. Das müsste man nicht tun, 3 Jahre nach dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine. Viele machen es aber und es tut mir leid, es geht dabei wirklich auch um Produkte, die wir alle hier bei uns sehr, sehr schätzen und gerne kaufen. Dazu bald mehr. Abonniert am besten jetzt sofort Radikal und Reduziert, dann verpasst ihr es nicht, wenn die Folge rauskommt, denn sobald sie fertig ist, werde ich sie hochladen, wo ich jetzt aber gerade eure Aufmerksamkeit habe. 2 Bitten. Schaut mal in die Shownotes. Es gibt dort heute nur 2 Links. Mehr nicht. 2 Links. Der erste führt zu meinem Gratis-Newsletter. Da hängt sonst gar nichts dran. Abonniert den gerne. Dann werdet ihr auch außerhalb der Podcasts über wichtige Themen aus unserem Bereich hier fundiert auf dem Laufenden gehalten. Ich habe aktuell beispielsweise eingeordnet, was von der größten Preissenkung aller Zeiten von Lidl zu halten ist oder übrig bleibt. Kleiner Spoiler, gar nichts. Das habe ich allerdings in großen Medien bislang nirgendwo gelesen oder gesehen. Schaut mal rein, ich habe es erklärt. Und der 2. Link führt zu einer kleinen Umfrage, bei der ihr mir wirklich sehr helfen würdet, wenn ihr daran teilnehmt. Denn wir wollen hier gemeinsam in der großen Community und radikal und reduziert dieses Format weiterentwickeln. Welche Themen interessieren euch noch stärker, als wir sie hier bislang präsentieren? Auf welche ExpertInnen könnt ihr vielleicht verzichten? Was wollt ihr, was wollt ihr nicht? Bleibt es beim gesprochenen Wort oder wollt ihr Bilder, Videos, Texte? Hinterlegt mir gerne da euer Feedback. Ich lese jede einzelne Zeile davon und es ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Über den Sommer wird sich nämlich jetzt hier einiges tun. Gestaltet es einfach mit. Das werden wir alle gemeinsam immer bewusster einkaufen können. Nicht mehr auf Tricks reinfallen oder Produkte kaufen, die wir eigentlich nicht gekauft hätten. Hätten wir darüber Bescheid gewusst, aber das Ganze halt passend zu unserem Alltag. Das ist das Ziel und ihr bestimmt jetzt mit, wie wir das gemeinsam erreichen. Vielen Dank dafür, dauert, keine Ahnung, 3 Minuten, dann seid ihr durch. So, aber es ist ja Donnerstag, das ist radikal und reduziert und ihr sollt natürlich eine Folge kriegen. Passend zu dieser Woche daher ein kleiner Rerun von einer Episode, die jetzt 1 Jahr alt ist. Billige Kleidung vom Discounter. Es war ein spannendes Gespräch mit Markus Würz von der Akademie für Mode und Design in Düsseldorf. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was wir für unser Geld kriegen, wenn wir Klamotten beim Discounter kaufen. Und ich mache das beispielsweise für die Kinder. Und in dieser Woche, Achtung, da ist er wieder, Lidl bietet Nike, Original Nike Sportklamotten an. Und immer wieder haben wir ja auch Designerklamotten bei Lidl und Aldi. Was kriegen wir da für unser Geld? Gibt es da sogar positive Überraschungen? Ja, ja, gibt's. Das alles in dem Gespräch. Hört's euch jetzt gerne an und bald kommt die nächste und dann ganz aktuelle Folge. Und jetzt schaut nochmal in die Shownotes, während ihr dem Gespräch zuhört. Viel Spaß und bis bald.
Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Ganz genau. Und wer Lebensmittel kauft, der kauft womöglich auch mal Kleidung beim Discounter. Und darüber reden wir heute. Klamotten von Lidl und Aldi und so weiter für Kinder, für Erwachsene, für SportlerInnen, von DesignerInnen und gelegentlich auch von echten Marken. Was kann es hier überhaupt geben fürs kleine Geld, wenn ein Strickpulli 9,99 kostet oder ein 2-teiliger Kinder-Jogginganzug 5,99? Und das sind ganz aktuelle, echte Beispiele. Ist das nun dasselbe, als wenn Primark und Kick auch noch Lebensmittel verkaufen würden? Oder gibt's hier gemessen am Preis Überraschungen? Darüber spreche ich mit Markus Würz von der Akademie für Mode und Design. Los geht's! Hallo Herr Würz.
Ja, hallo. Hallo Martin. Wir duzen uns ja mittlerweile, wir kennen uns schon und ich finde es toll. Mann, ist jetzt blöd.
Alles gut. Alles in Ordnung. Stimmt ja, wir duzen uns. Wir haben uns neulich auf einem Dreh für RTL kennengelernt. Da ging es um Designermode vom Discounter, speziell Jette Job bei Lidl. Darüber reden wir gleich nochmal. Den Beitrag verlinke ich dann hier mal in den Shownotes. Erstmal würde ich sagen, stelle ich dich vor. Du bist Schneider. Du bist außerdem Ingenieur für Bekleidungstechnik und zwar studiert. Ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass es das gibt. Und außerdem Dozent an der Akademie für Mode und Design in Düsseldorf. Und da haben wir uns kennengelernt. Bei deiner Jobbeschreibung muss ich als erstes allerdings jetzt mal fragen, was für Klamotten kaufst du selbst denn regelmäßig bei Lidl und Aldi? Für dich.
Ich kaufe überhaupt keine Klamotten bei Lidl und Aldi.
Warum denn nicht?
Weil es mir zu Mainstream ist. Das ist erst das geschmacklich Kreative und weil ich weiß, aus welchem Topf sie kommen. Und das möchte ich nicht.
Aus welchem Topf sie kommen? Da.
Ja, ich drücke das, drück das aus wie ein Koch. Also ein Koch kocht ja in einem Topf und man möchte ja wissen, was in der Suppe drin ist oder in einem Gericht. Und ich weiß, dass da oft Sachen nicht so toll sind. Nicht die Inhaltsstoffe, sondern der Ort, wo der Topf steht, ist oft nicht der richtige.
Das heißt, du sprichst die Produktionsbedingungen vor Ort an, die großen Nähereien, von denen man immer wieder mal etwas liest oder sieht oder hört. Was unterscheidet denn die Produktionsstätten von Discounterkleidung von denen für Kleidung, die du beispielsweise mit gutem Gewissen kaufst?
Ich kaufe bis heute nichts mit gutem Gewissen, weil ich weiß, dass die Produktionsstätten für Discounterware und auch für Labels, die hochpreisiger sind, nicht unbedingt ungleich sind. Vieles unterscheidet sich nur durch den Einsatz der Waren, aber nicht durch die Bedingungen, wie die Kleidung entsteht. Und das finde ich sehr, sehr fragwürdig und sehr, sehr respektlos. Und dem Kunden wird heute auch nicht mehr klar durch ein Preisgefüge oder durch einen Ort, wo er einkauft, ob er damit Dinge unterstützt, die gut oder schlecht sind. Und das finde ich sehr schlimm. Der Kunde hat heute nicht mehr die Möglichkeit zu steuern über die Preise der Kleidung, ob er ein Produkt kauft, was Mindeststandards erfüllt oder nicht.
Ja, und damit sind wir jetzt ja wirklich noch schneller im Thema, als ich dachte. Also ich übersetze das mal, auch billige Kleidung vom Discounter, deiner Ansicht nach, muss nicht automatisch in irgendeiner Form schlecht sein, weil sie billig ist und vom Discounter. Und gleichzeitig muss teure Kleidung aus dem normalen Modehaus nicht unbedingt besser sein als die vom Discounter. Kann aber.
Das hast du eigentlich richtig übersetzt. Ja, es ist so.
Um da mal direkt zum Start weg eine Zahl zu nennen. Ich habe mir die ganz aktuell besorgt vom Handelsverband für Textil, Schuhe und Lederwaren. Dort gibt es einen Statistikreport und der sagt, dass im Jahr 2023 im Lebensmittelhandel in Deutschland Kleidung verkauft wurde für 3,3 Milliarden Euro. Kleidung im Lebensmittelhandel, also fairerweise dazu gesagt auch noch Heimtextilien, also Bettwäsche und Gardinen und so weiter. Ich bin von der Zahl trotzdem total überrascht. Die liegt nämlich nur 400 Millionen unter dem Umsatz, den normale Kauf- und Warenhäuser machen 2023 und liegt über dem Umsatz, den Sportgeschäfte beispielsweise mit Kleidung gemacht haben und zwar knapp 1 Milliarde drüber. Wie überrascht bist du von der Zahl? 3,3 Milliarden für Kleidung aus dem Lebensmittelhandel?
Ich bin überhaupt nicht überrascht. Ich würde es jetzt sogar noch ein bisschen anders ausdrücken. Das ist der sogenannte Non-Food-Bereich. Der ist ja auch extrem gewachsen im Lockdown, dass zum Beispiel Bekleidungsgeschäfte oder auch andere Geschäfte, Fachgeschäfte nicht agieren durften aufgrund der Corona-Anweisungen, Lockdown-Geschichten. Und viele, viele, viele Lebensmittel Vermarkter haben natürlich Töpfe, Pfannen, Fernseher, Kleidung verkauft und das war ein gutes Geschäft und ich glaube, dass die sich auch da gut dran gehängt haben und wissen, der Kunde kommt einmal rein, kauft Wurst, Käse, Brot, kauft aber auch noch die Socken und Kinderkleidung etc. pp. Im gleichen Laden. Das ist so ein holistischer Gedanke vielleicht auch zu sagen, ja, dann kommt der Kunde einmal rein und kauft alles bei mir. Und wenn es dann noch Designerware im Discounter gibt, ist ja noch toller, weil dann kriege ich ja noch was ich sonst vielleicht nicht so unbedingt kaufen würde oder könnte.
Ja, über die Designer sprechen wir gleich, um nochmal deinen Corona- und Lockdown-Hinweis aufzunehmen. Das ist tatsächlich so. 2020 wurden sogar über 5 Milliarden Euro Umsatz im Lebensmittelhandel mit Kleidung gemacht. Vermutlich nicht zuletzt aus den Gründen, die du genannt hast. Der Lebensmittelhandel durfte nämlich geöffnet sein, während die Modehäuser teilweise ganz einfach geschlossen waren. Und so haben die Lebensmittelhändler sogar mehr Kleidungs- oder Textilumsatz im Jahr 2020 gemacht als die Kauf- und Warenhäuser. Gleichzeitig galt während der Lockdowns, gilt auch heute, die Preise dort sind extrem niedrig. Das heißt, um auf den Umsatz zu kommen, muss letztlich noch mehr Kleidung verkauft werden. Deshalb mal die Frage, ganz, ganz einfach, was bekomme ich denn jetzt fürs Geld, wenn es mir um die Qualität geht von Kleidung beim Discounter?
Ich bekomme eigentlich das, was ich auch in anderen vertikalen Unternehmen kaufen kann. Ich will jetzt keine Namen nennen, die in großen Mengen aus fernen Ländern Dinge importieren und zu einem niedrigen Preis verkaufen. Ich denke, da geht es einmal um den Einsatz der Qualitäten, um die Waren, also welches Material es ist, ob es eine reine Baumwolle ist, eine Baumwollbeimischung oder ob es nur Fast Fashion im Sinne von Polyester ist. Das ist eigentlich das ist der Zaubertrank der Fast Fashion, Polyester. Und die große Masse, die hergestellt wird zum niedrigen Lohn, die dann günstig verkauft werden kann. Man darf aber nicht denken, dass der niedrige Preis einfach so weitergegeben wird. Der Preis beim Ankommen der Ware hier ist schon so niedrig, dass man sich fragt, wie ist das überhaupt entstanden? Die Discounter machen dennoch große Gewinne, weil sie auch eine hohe Marge kalkulieren können. Ich gebe ein Beispiel. Jeansjacke kostet beim Discounter 14,99, wird aus Asien importiert für 3,50. Das heißt, der deutsche Importeur verkauft sie für 4 Euro irgendwas, zahlt 3,50 Euro für die Ware. Da ist Zoll drauf, da ist Verschiffung drauf, da ist Material, Schnitt, Fertigung, alle Kosten, die damit zu tun haben. Und wenn man jetzt das Ganze mal so rückwärts verfolgt, fragt man sich, was bleibt denn am Ende des Tages für den Menschen, der an der Maschine sitzt? Also eigentlich nichts, nur nicht mal ein Teller Reis. Machen aber nicht nur die Discounter, das machen auch teurere Labels, wenn sie nicht darauf achten, wo es herkommt und wie die Mindestanforderungen in den Betrieben sind.
Wie groß ist denn die Verantwortung dann des niedrigen Preises hier vor Ort im Discounter für die Arbeitsbedingungen vor Ort, unter denen die Jeansjacke, deine beispielhafte, eben hergestellt wurde?
Diese Verantwortung, die wird offiziell gelebt. Das heißt, man gibt als Discounter an einen Hersteller bzw. Importeur, however you call it, einen Auftrag. Ich bleibe bei der Jeansjacke. Man sagt, hier, du mach für mich 145.000 Jeansjacken. Und wir als Discounter halten uns das Maul sauber, wie man so schön in Deutsch sagt. Ich möchte von euch die Jacke haben und ich möchte von euch zum Beispiel Transaktionszertifikate haben. Das bedeutet, dass der Hersteller nachweisen muss, dass diese Jacke sauber entstanden ist. Sowohl von der Anpflanzung der Baumwolle bis zur Ernte, über die Spinnerei, Weberei, bis zur Fertigung. Und die Agentur, der Hersteller, ich weiß nicht, wie man es alles nennt, muss halt an den Discounter immer diese Transaktionszertifikate abliefern, um zu beweisen, dass alles den Standards entspricht, sowohl ethisch als auch ökologisch. Wo die herkommen, wie die aussehen, ist fraglich. Das heißt, die Verantwortung geht vom Discounter an denjenigen, der die Ware liefert und herstellen lässt. Das heißt, man hält sich da wirklich raus und kann damit werben, dass diese Ware ökologisch getestet, bla 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 bla, richtig ist. Ich habe mich mit einer Fachfrau aus der Branche unterhalten und die hat mir gesagt, ich kriege die Zertifikate, ich frage nicht, wo sie herkommen und ich will auch gar nicht wissen, ob sie echt sind. Sie sagt, ich kann die noch nicht mal lesen, weil sie in einer anderen Sprache sind, die ich gar nicht beherrsche. Es ist halt ein Ordner voll Papier, der angeblich aussagt, dass alles so ist, wie es sein soll.
Und damit gibt man sich dann erstmal zufrieden, hier auf unserer Seite sitzen.
Ja, das ist das Amen in der Kirche, ja.
Weil in dem Augenblick, in dem ein Zertifikat, ein Label, ein Siegel auf der Verpackung ist, der deutsche Verkäufer, der Händler sagen kann, meines Wissens ist hier alles mit rechten Dingen zugegangen.
Ja, und der Verbraucher sieht ja halt diese Zertifikate. Da stehen ja Dinge drauf, ohne Namen zu nennen, sowieso zertifiziert. Wie das alles zustande kommt, ist nicht immer sehr transparent.
Dazu mal als Info, das, was Lidl Online dazu aktuell schreibt, die sagen auf ihrer Website, Qualitätssiegel gewährleisten 100% Zuverlässigkeit. Das finde ich eine konkrete, sehr, sehr konkrete Aussage, die allerdings ein bisschen im Gegensatz zu dem steht, was du gerade erzählt hast. Darunter ist unter anderem genannt das Siegel für textiles Vertrauen, geprüft auf Schadstoffe oder auch Pure Collection, Baumwolle. Für Baumwolle aus umweltverträglicher Textilproduktion, um nur zwei zu nennen. Die Siegel kenne ich selber auch. Wie viel kann ich denn jetzt auf diese Siegel geben? Oder muss ich jetzt deine Erzählung so verstehen, dass selbst solche bekannten Label eigentlich wertlos sind, wenn ich nicht bis ins Detail selber recherchiere?
Nein, so übertrieben würde ich es nicht formulieren. Es ist so, dass die Siegel natürlich einen Standard erfüllen, einen weltweiten Standard, und dass die auch wiederum überprüft werden über die Zertifizierungsstellen. Die Frage ist nur, wer prüft, wo wird geprüft und wie glaubwürdig ist das, was zustande kommt. Haben sich denn Verbraucher mal die Mühe gemacht? Die Frage stelle ich jetzt an dich, du hast recherchiert. Haben Verbraucher sich die Mühe gemacht und mal nachgeguckt, was heißt denn Ökotex 100? Was heißt grüner Knopf? Was heißt TÜV geprüft? Was heißt dies und jenes? Das steht drunter. Und ich glaube, dass der Endverbraucher heutzutage ein Siegel sieht und sagt, Bombe ist super. Manchmal gibt es auch Fantasy-Names, da steht irgendwas drauf. Und dann denkt man, wow, ich kaufe da was ganz Gutes. Der zweite Punkt bei den Zertifikaten ist der, dass man sich nicht genau als Verbraucher auskennt, um was kümmern sich denn diese Zertifizierungsstellen? Kümmern die sich um die Qualität der Ware allein? Kümmern sie sich alleine um die sozialen Bedingungen, um die Ethik in den Betrieben, Sicherheitsmaßnahmen? Oder ist es eine Kombination aus beiden? Es gibt verschiedene Siegel. Manche kümmern sich nur darum, dass die Ware okay ist, vielleicht bei Green Cotton oder whatever. Und andere sagen, ist mir egal, was die Ware sagt, aber ich möchte, dass die Menschen, die dahinter stehen, gut behandelt werden und gute Arbeitsbedingungen haben. Und das ist für den Endverbraucher nicht unbedingt transparent. Ich habe mir das oft angeguckt. Dann steht drin, sowieso zertifiziert. Ich würde gerne mal so eine Umfrage machen in der Stadt und würde mal Leute mit ihrer Einkaufstüte fragen, da ist doch jetzt so ein Ding drauf. Was heißt denn das? Ja. Weiß keiner. Das ist ein Glauben, weil irgendwas draufsteht. Ich glaube, da müsste mehr drüber berichtet werden und die Leute müssten wacher werden. Und wie ich das zu Beginn sagte, wird es nicht durch das Preisgefüge gesteuert. Es hat nichts damit zu tun, wo ich einkaufe.
Inwieweit haben denn die Discounter in Deutschland, die ja wirklich einen großen Marktanteil und eine große Marktmacht haben, auch die Möglichkeit, vielleicht strengere Kontrollen durchzusetzen, konkretere Aussagen zu treffen, höhere Ansprüche an ihre Qualität und an die Arbeitsbedingungen vor Ort auch durchzusetzen? Einfach weil man sagt, ey, wir sind die größten Händler hier in Deutschland. Wir möchten nicht, dass ihr in ein paar Jahren etwas besser werdet, sondern wir wollen, dass ihr ab nächster Woche richtig gut seid. Und wenn nicht, dann bestellen wir halt keine Kleidung mehr bei euch. Haben die diese Macht? Ist das denkbar in der Branche oder ist das jetzt einfach zu leicht ausgedacht von mir?
Das ist ein reaktives Verhalten, kein aktives. Also ich bin ja jetzt ganz nah an dem Bangladesch-Accord nach dem Einsturz des Rana Plaza vor Jahren, das ist schon lange her, wo über 1000 Menschen umkamen in einer Fabrik. In diesem Rana Plaza haben ganz viele Firmen produzieren lassen, Discounter produzieren lassen und die haben sich aktiv bis zu dem Einsturz und den Todesfällen nicht um irgendwelche Bedingungen und Mindeststandards gekümmert, weil es billig und schön war. Und dann kam ja die Welt auf sie zu und hat gesagt, um Gottes Willen, was macht ihr da? Und dann haben sie jetzt gesagt, wir machen Bangladesch-Accord, wir geben Geld je nach Firmengröße, je nach Umsatz, um die Mindeststandards in den Betrieben aufzubauen. Was sehr gut ist. Aber das Schlimme ist ja, dass es erstmal zur Katastrophe kommen musste, bevor überhaupt jemand sich darum gekümmert hat, dass da Menschen sterben, unglaubliche Arbeitsbedingungen haben. Das haben wir nicht nur in Bangladesch.
Ja, das Verrückte ist ja, man kann dann jetzt darüber sprechen und kommunizieren und sagen, wir kümmern uns und wir machen jetzt Selbstverpflichtungen und so weiter. Aber die Frage steht ja im Raum, wusste man denn vorher tatsächlich nicht, wie groß beispielsweise dort die Gefahr tatsächlich war, dass es zu so einer Katastrophe kommen kann? Oder hat man einfach sozusagen gesagt, vielleicht geht es ja auch gut, wir brauchen erstmal nichts machen?
Also, dass das Gebäude einsturzgefährdet war durch verschiedene bautechnische Probleme, war klar, weil sonst wären die Menschen unten, da waren, glaube ich, noch andere Gewerke drin, ich weiß nicht, ob es eine Bank war oder irgendwas, die sind raus und der Rest ist eingestürzt. Also das war nicht unklar oder nicht unwissend, dass da ganz große Mängel sind. Es ist nur ein Beispiel. Es wird ganz viele ähnliche Dinge geben, die bis heute nicht publik geworden sind. Die Frage ist halt wirklich, warum man sich nicht vorher der Dinge annimmt, um menschenwürdige Bedingungen zu schaffen. Wir haben das aber nicht nur in Asien, in Bangladesch. Wir haben das zum Teil auch in Südamerika. Das ist so, ja, für mich ist das jetzt gefühlt, dass Bangladesch des nordamerikanischen Marktes, da gibt es zum Beispiel die 24-Hour-Regel. Da hatte ich mal einen Besuch von Näherinnen aus Nicaragua, die in Betrieben arbeiten, die für sehr, 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 sehr bekannte Sportmarken arbeiten. Namen muss ich nicht nennen, das weiß jetzt jeder. Dort wird keine Rücksicht genommen. Es gibt so Impulsaufträge, die müssen innerhalb von 2 Tagen fertig werden. Die Frauen müssen Windeln tragen, die dürfen noch nicht mal zur Toilette gehen.
Was?
Ja. Die dürfen nicht aus dem Raum raus, die müssen nähen, 24 Stunden. Es gibt keine Regelungen für Schwangere, egal, wenn die ein Problem haben, sind sie raus. Es ist wurscht. Also krank sein ist gar nicht möglich, dann hast du keinen Job mehr. Und dann werden dann ganz weltberühmte Sportartikel hergestellt, die auch noch ein gutes Geld kosten für den Endverbraucher.
Okay.
Es gibt ein altes Beispiel aus den 90ern. Donna Karan hat in New York eine Produktion gehabt. Die haben ihre chinesischen Näher und Näherinnen eingesperrt. Die durften noch nicht mal zur Toilette, die durften nicht telefonieren. Die sind vor 25 Jahren sind die verklagt worden. Ich weiß nicht, auf welche Summe, weil sie selbst in einem angeblich zivilisierten, demokratischen, wie auch immer aufgestellten Land solche Arbeitsbedingungen zugelassen haben oder gefordert haben. Das ist nicht unüblich.
Ja, und irgendwie hat ja jeder davon schon mal gehört, so abstrakt es dann trotzdem ja noch bleibt, aufgrund der großen Entfernung. Es gibt nicht so viele Bilder von den Zuständen vor Ort. Und gleichzeitig haben wir jetzt 2024 und es gibt so viel Billigkleidung insgesamt vermutlich wie noch nie, vor allem durch Onlinehandel. Wir reden aber ja heute von Discountern und die mischen in diesem Non-Food-Bereich Kleidung ja immer noch ganz, ganz stark mit. Hat sich denn dort etwas zum Positiven verbessert, wenn auch von sehr, sehr niedrigem Niveau? Also kann ich heute mit etwas besserem Gewissen bei Aldi, Lidl und Co. Kleidung kaufen, wenn ich zum Beispiel sage, ich muss einfach aufs Geld achten. Anders geht's gar nicht. Oder wie es bei uns zu Hause beispielsweise ist, bei zwei kleinen Kindern sagt man einfach eine Matschhose von Aldi oder Lidl. Natürlich kaufe ich die lieber dafür keine 7 €, weil die nämlich in ein paar Wochen eh kaputt ist oder zu klein. Dann nehme ich lieber das als ein teureres Markenprodukt. Geht das heutzutage mit etwas besserem Gewissen oder lügt man sich da selbst in die Tasche?
Ich bin der Meinung, dass heutzutage aufgrund der großen Stückzahlen, die hergestellt werden für Discounter und auch der Fokus, der auf die Discounter gelenkt wurde, aufgrund Rana Plaza, bla bla bla, dass die unter viel größerer Beobachtung stehen und viel mehr bewegt haben als viele mittelständische oder kleinere Unternehmen, die in den gleichen Töpfen kochen. Ich benutze wieder dieses Bild. Und dass man heute fast sagen kann, dass die Großen, in Anführungszeichen, sich mehr bemühen müssen, die Standards zu erfüllen, als manch anderer, die man gar nicht beobachtet, weil die steht unter Beobachtung. Ein Kick, ein Taco, ein Aldi, ein Lidl, wie sie alle heißen, die können sich gar nicht mehr erlauben. Wenn da ein investigativer Mensch herausfindet, dass in einem Betrieb produziert würde, wo die Standards nicht stimmen, dann wäre das ein Riesenskandal. Wenn das eine kleine Firma macht, fällt das gar nicht auf.
Das heißt, du sagst, und das habe ich auch auf den Dreharbeiten bei euch ja an der AMD gelernt, da tut sich tatsächlich was, wenn auch unter Druck, aber es tut sich was.
Als Reaktion, ja. Also Druck nicht unbedingt, weil man es auch natürlich erkannt hat. Das hat ja auch, ist ja auch eine Imagefrage. Ich meine, in Aldi, jetzt haben wir den Namen ein paar Mal genannt, ich bleibe einfach nur mal beispielhaft dabei. Die wollen und können es sich nicht leisten, wegen solcher Geschichten in Verruf zu kommen. Ob das jetzt ein Wollen ist oder ein Müssen, das kann ich nicht beurteilen.
Du bist Experte in dem Bereich, sozusagen doppelt bis dreifacher. Wir alle gehen als Laien einkaufen, wie ich gerade ja beispielhaft sagte, Kinderklamotten. Du kaufst die halt und denkst dir, okay, könnte passen, ist günstig, nehme ich mit. Ansonsten muss ich mich ja schon sehr stark interessieren, um beispielsweise, wie ich es jetzt gemacht habe, mal auf den Websites der Händler zu schauen, was schreiben die denn eigentlich dazu? Und das machen ja schon die meisten nicht, würde ich behaupten.
Ja, guckt nicht auf die Händler. Ich hätte da zwei kleine Tipps, die ganz einfach sind. Ich denke, wir sind ja alle heute Smartphone-affin, ob Kind und Kegel, ist egal. Wenn da irgendwo draufsteht, bla bla bla, Ökotex, grüner Knopf, TÜV, bla bla, guckt doch einfach mal, statt ein Reel zu gucken bei Instagram oder sonst wo, guckt doch einfach mal, was heißt denn das, grüner Knopf? Was heißt denn Ökotex zertifiziert Standard 100, dann werdet ihr alle feststellen, es gibt verschiedene Standards. Das eine sagt nur was aus über die Qualität der Ware. Das andere sagt was aus über die Qualität der Ware plus der Mindeststandards in den Produktionsbedingungen. Was sagt ein grüner Knopf aus? Was ist überhaupt ein? Das ist eine Minute Arbeit und da kann man sich vielleicht wohler fühlen, wenn man sowas kauft. Oder auch unwohler fühlen, im schlimmsten Falle, und sagen, das mache ich jetzt nicht mit. Und ich meine, das wäre dann auch die richtige Reaktion, zu sagen, ich unterstütze es, weil es gut ist, oder ich unterstütze es nicht, weil es nicht gut ist oder weil es ein Fake ist.
Das ist ja ganz spannend. Ne? Man muss sich tatsächlich, wenn es einen wirklich interessiert, man muss sich beschäftigen, man muss das Smartphone rausholen und man muss ausgerechnet darüber nachlesen, was man eigentlich, Stichwort Label, auf den ersten Blick einfach gerne abhaken würde. Da ist ein Label drauf oder auch zwei oder drei. Das ist sicherlich in Ordnung. Damit brauche ich mich nicht mehr beschäftigen. Die Arbeit hat mir schon jemand abgenommen.
Ja.
Und du sagst, nee, genau das Gegenteil. Und das ist übrigens ein Hinweis, den ich auch bei anderen Themen im Lebensmitteleinzelhandel immer wieder von Experten und Expertinnen höre. Gerade wenn ein Siegel drauf ist, lohnt es sich, wenn es einen wirklich interessiert und es nicht nur ums gute Gewissen geht, nachzuschauen. Anders geht's gar nicht.
Also das ist ganz wichtig, dass die Käufer, Käuferinnen da wirklich aktiv werden und sich dafür interessieren. Wenn jetzt jemand nur einkauft, weil es billig ist, der wird sich nicht dafür interessieren. Aber man kann auch, ich sage jetzt nicht billig, man kann auch günstig einkaufen und vertrauenswürdig einkaufen, wenn man sich darum kümmert, was dahinter steckt. Es ist nicht alles schlecht und es ist nicht alles schlimm. Und es ist auch eine ganz klare Tatsache, dass, das haben wir auch in anderen Zusammenhang schon mal gehört, ein Mindeststandard bedeutet nicht Optimum, der bedeutet eine Verbesserung. Und das ist ein Prozess, der nach und nach verbessert werden muss. Aber der Kunde sollte wirklich wacher bleiben. Er darf auch gerne günstig einkaufen, aber trotzdem muss er überlegen, dass es zwischen günstig und günstig Unterschiede gibt, was den Background betrifft.
Ja, und man kann ja tatsächlich festhalten, immerhin gibt es jetzt diese Informationen. Immerhin gibt es auf den Websites der Unternehmen auch seitenweise Infos und Label und Erklärungen. Ob die einen dann zufriedenstellen, ist nochmal eine andere Frage, aber man kann sich informieren, wenn man möchte. Allerdings fällt mir immer wieder auf, auch jetzt bei dieser Recherche, dass man manchmal auf Informationen stößt, die mich dann doch ein bisschen wundern. Ich sage mal ein Beispiel von Aldi Süd. Die haben visuell sogar dargestellt in so einem grünen Kasten, über 4% unserer Baumwolle stammte 2020 aus recycelten Baumwollfasern. Klingt jetzt irgendwie gut, klingt offen. Gleichzeitig haben wir April 2024. Das ist also locker 4 Jahre her und über 4% der Baumwolle stammte aus recycelten Baumwollfasern. Klingt jetzt auch nicht nach einer riesigen Erfolgsmeldung. Eben erst recht nicht mit der Zeitverzögerung. Aber das ist eine Info, die ich dann bekomme, wenn ich mich beschäftige und wenn ich schon auf so einer Website bin. Und die ist auch noch visuell hervorgehoben. Also ich finde es teilweise dann schwierig, selbst bei großem Interesse, sich tatsächlich ein fundiertes Bild zu können. Auch wenn ich gerne möchte.
Das ist jetzt ein Prozentsatz, den du nennst, Martin. Aber es gibt zum Beispiel auch so eine Sache, die den Konsumenten total irreführt. Es gibt dann so ein Zertifikat, wo der Kunde vermeintlich denkt, er kauft Biobaumwolle. Aber das ist nicht der Fall. Es steht auch eigentlich drauf, dass es nicht so ist. Aber es wird ja durch die ganze Vermarktung anders kommuniziert. Der Kunde kauft eine Baumwolle, vermeintlich Biobaumwolle, aber eigentlich kauft er Baumwolle und mit dem Geld, was er dafür bezahlt, wird ganz minimal der Anbau von Biobaumwolle gefördert. Aber das Produkt selbst ist keine Biobaumwolle. Aber das wird so verklausuliert, dass man im ersten Moment, wenn man jetzt nicht auf Ziffer 2 geht, das Gefühl hat, ich habe jetzt was Tolles gekauft.
Ja, das erinnert mich an den immer stärker umstrittenen Begriff CO2-neutral auf Lebensmitteln. Und wenn man dann das Kleingedruckte liest, sieht man, erstens, CO2-neutral gibt es gar nicht. Und zweitens, häufig dann eben hergestellt, diese Neutralität durch Ausgleichszahlungen.
Ja, klar, weil die
in einige Fonds.
Das Problem ist ja, dass Menschen, die Kleidung kaufen, nicht alle sehr engagiert sind und sich über die Hintergründe informieren wollen, weil es einfach um ein schönes Produkt geht, um Ästhetik, um gut aussehen. Und da liegt, glaube ich, auch das Hauptproblem drin, dass da Dinge ausgeklammert werden.
Ja, wir haben ja, wenn wir als Laie dann einkaufen gehen, haben wir ja nicht viel an der Hand, außer dem Markennamen. Den findet man dann gut und attraktiv vielleicht. Und den Preis. Das ist ja in vielen Bereichen so. Wenn man sich nicht auskennt, bleibt da nicht viel übrig. Deswegen mal die Frage, was kriege ich denn, wenn ich beispielsweise ein Puma-Klamotten oder Adidas oder so mal bei Penny kaufe oder bei Kaufland? Gibt's ja immer wieder. Dann ist da riesengroß das Adidas-Logo drauf. Es gibt von Trainingsanzügen über Socken bis Unterhosen dann alles von diesen Marken. Was bekomme ich da? Sind das dann wirklich echte Markenprodukte, nur billiger, weil es ein Discounter ist? Oder wurden da auch andere Abstriche gemacht?
Da werden mit Sicherheit Abstriche gemacht in der Warenqualität eventuell. aber nur eventuell. Es wird eine große Menge hergestellt und dem Kunden wird suggeriert, du kriegst die Marke. Das ist ähnlich wie beim Designerartikel für einen günstigeren Kurs. Und da wird natürlich auch damit geworben. Das war ja dieses, oder ist ja dieses berühmte statt 79 Euro nur so und so viel. Aber das ist vorprogrammiert. Das ist wie vor 30 Jahren im Schlussverkauf. Da wurden Waren produziert. Da war schon klar, dass die billig produziert und billig verkauft werden. Und es wurde dem Kunden suggeriert, die hätten mal so viel gekostet. Das ist Schwachsinn. Das sind Riesenstückzahlen, die werden irgendwo zusammengetrommelt und werden dann unter dem Label verkauft. Und das Label nimmt sich damit halt auch noch eine Marge mit, die okay ist. Weil, ja, das ist die Begehrlichkeit, die da eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist die Psychologie und nicht die Mode. Die Kunden wollen halt eine Marke kaufen. Und wenn sie die nicht im Laden, beim Sportladen kaufen können, dann kaufen sie halt beim Discount. Dann haben halt auch ihre drei Streifen drauf oder das Emblem und das war's. Aber die kommen auch wieder aus dem gleichen, aus der gleichen Quelle. Vielleicht ist die Baumwolle kurzfaseriger oder es wird vielleicht in der Ware ein bisschen weniger eingesetzt, dünner, leichteres Gewicht, einfachere Schnitte, einfache Verarbeitung und dann hat der Kunde hat ein Produkt seiner Begehrlichkeit und zahlt da nicht so viel für. Aber ich guck dich gerade an, du sitzt ja vor mir, wir sehen uns ja, du hast ein schwarzes T-Shirt an, da steht was drauf.
Ja.
So. Das T-Shirt ist für mich so ein Produkt, an dem ich das am liebsten festmache. Wenn du ein T-Shirt heute mal durchkalkulierst oder mal rückrechnest, ein T-Shirt von bla 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 und ein T-Shirt No Name ist das Gleiche. Das ist ein Standard. Das ist ein einfachster Schnitt mit einfachster Verarbeitung, Baumwolle oder Baumwolle mit Mischung. Du zahlst heute als Kunde eigentlich über 60% für das Image, damit du da irgendwas draufstehen hast. Da steht vielleicht ein toller Name drauf, Label, und damit zahlst du eigentlich, ja, ich gehöre dazu, ich kann es mir leisten, aber die Ware selbst, die du trägst, ist nicht besser.
Okay.
Da kannst du dir besser ein No-Name irgendwo bei XY kaufen und fühlst mal die Ware und guckst mal, wo es herkommt. Vielleicht ist da auch noch vertrauenswürdig ein Bio-Baumwoll-Zertifikat drauf, was man dann auch wieder hinterfragen sollte, wie ist es entstanden. Dann kaufst du eigentlich die bessere Ware für ein kleineres Geld, gehst aber nicht durch die Stadt und hast einen tollen Namen auf der Brust stehen.
Ja, also ich zahle für den Namen, ich zahle für die Marke, ne? Das ist ja wie in vielen Bereichen so.
Ja gut, aber überleg doch mal, wie viel Geld für die Werbung, für das Image eingesetzt wird. Also wenn ich ein T-Shirt verkaufen würde von Alexander McQueen, um jetzt nur einen Namen zu nennen, ja. Das ist jetzt nicht exemplarisch gemeint. Da steht Alexander McQueen drauf, das ist ein weltbekannter, leider schon verstorbener Designer. Da zahle ich das 10-fache oder 50-fache davon, als wenn ich das T-Shirt ohne Alexander McQueen drauf kaufe. Das T-Shirt mag aber das Gleiche sein.
Wenn solche Markenkleidung beim Discounter angeboten wird, ja. dann sagst du gerade, das Material ist womöglich ein bisschen dünner, vielleicht sind die Rohstoffe nicht ganz so hochwertig und so weiter und so fort. Ist das ein Discounter-spezifischer Qualitätsabstrich oder ist das das, was wir mittlerweile auch aus so Designer-Outlets kennen? Also diese vermeintliche B-Ware, die in Wahrheit aber genau für solche Verkaufsorte schon produziert wurde?
Das ist eine gesteuerte Sache. Ich habe sowas schon mal untersucht mit einem Kollegen. Da ging es um eine berühmte Jeansmarke, die im Outlet verkauft wurde und ein Modell, was im Outlet verkauft wurde, reduziert mit Rotpreis und das gleiche Modell aus dem Laden. Die Ware im Outlet war teurer als die Originalware aus dem Laden und war qualitativ schlechter. Das ist Psychologie, das ist Wahnsinn. Ich glaube, das ist unsere Geiz-ist-geil-Mentalität, die sich bei uns schon so implementiert hat. Wenn man irgendwo 80% orange-rot sieht, dann schaltet sich das Hirn ab.
Zeigt aber ja einmal mehr, wie schwierig es ist, tatsächlich noch den Überblick zu bewahren. Und ich habe das Gefühl, je mehr man sich beschäftigt. Also, ich gehe ins Designer-Outlet, ja. bin jetzt schon auf billig programmiert, zahle dort aber nach deinen Recherchen für ein schlechteres Produkt mehr.
Kann passieren,
ja. Als im normalen Handel für das Originalprodukt ohne Qualitätsabstriche. Das ist dann vielleicht sogar billiger. Merke ich vielleicht nicht mal, weil ich dort gar nicht hingehe, um einzukaufen, weil ich direkt denke, es ist teurer. Und beim Discounter wiederum habe ich aber vielleicht diese Qualitätsabstriche, du hast sie eben genannt, dafür aber auch den billigsten Preis. Wenn ich das so zusammenfasse, kommt es mir so vor, als würden wir beim Discounter tatsächlich auch, was Kleidung angeht, am fairsten behandelt, oder? Es ist recht billig und das merkt man an der Kasse, man merkt es aber auch, wenn man sich anschaut und anfasst, das Kleidungsstück.
Ich denke, man wird sehr fair behandelt, weil die Discounter mittlerweile stark unter dem Fokus stehen. Die werden beobachtet, andere Firmen nicht unbedingt. Und die sind sehr bemüht, das Ganze auch umzusetzen nach den in den letzten Jahren entstandenen Mindestanforderungen, was die Produktionsstätten betrifft, was die Ethik und Moral und Bezahlung betrifft. Es ist alles im Wachsen, es ist nicht perfekt, aber es passiert was. Ich denke einfach, die Krux ist, dass die Leute nicht nach Bedarf kaufen, sondern nach, weiß ich nicht was.
Nach Lust.
Nach Lust, ja, es ist ein Lustprinzip. Und das sollte man sich vielleicht mal überlegen. Was ich beobachte, ich unterrichte ja Modedesigner und Designmanager. Und was ich mit einem absoluten guten Bauchgefühl beobachte, dass diese Markenaffinität einfach abnimmt und dass diese Geilheit, ich benutze wirklich bewusst das Wort Geilheit auf Marke, sich reduziert und dass ich ganz viele, viele junge Menschen sehe, die Vintage einkaufen, die was aufmotzen, die Visual Mending machen, dass sie was flicken und dass so ein Qualitätsbewusstsein entsteht. Und das würde ich mir echt wünschen, dass das so die Welt mal macht, dass nicht die Masse bestimmt, sondern die Qualität. Und ich finde, ich weiß, es gibt viele Menschen, die wenig Geld haben. Das ist mir schon klar. Aber auch mit wenig Geld muss ich nicht jeden Samstag ein neues Outfit haben. Hatte ich als Kind auch nicht. Ich komme auch nicht aus einer wohlhabenden Familie. Und ich habe das so ein bisschen inhaliert, sich vielleicht etwas Hochwertigeres zu kaufen und damit länger zu leben. Allerdings muss man dann auch wirklich ganz, 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 ganz intensiv recherchieren, weil das Hochwertige, Teurere ist leider heute nicht immer das Bessere. Mhm. Das ist das, was eigentlich so die, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Deshalb bin ich bei dir. Ich bin bei dir zu sagen, kauf mit gutem Gewissen auch die günstigere Ware, wenn du vorher guckst, was da draufsteht und wo sie herkommt. Ich habe so ein süßes Beispiel die Woche gehört, dass Kunden in den Laden kamen und Schildchen umgedreht haben in einem teuren Laden. Ah, kommt ja alles aus Asien, aus China, aus Bangladesch. Und da hat die Verkäuferin zur Kundin gesagt, wo ist denn ihr iPhone her? Wo ist denn ihr Auto her? Mhm. Und dann war Stille im Raum. Mhm. Also man muss das mal so ein bisschen abwägen alles.
Ja, sich selbst abfragen, ne? Ein bisschen.
Ja, man muss einfordern. Ich finde, man muss auch einfordern, wenn ich in den Laden gehe, zu sagen zu einem Verkäufer oder einer Verkäuferin, können Sie mir sagen, wo ist das Produkt entstanden? Was ist das für eine Ware? Wo haben Sie das her? Wenn ich jetzt nicht beim Discounter bin, sondern vielleicht ja, in einem Fachgeschäft. Und dann sollte man mir die Möglichkeit geben zu sagen, wo es herkommt, wenn ich da nicht selber.
Ja, beim Discounter hätte dann die Mitarbeiterin wahrscheinlich nicht mal die Zeit, mit dir zu sprechen. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber was dann natürlich hilft beim Discounter, um sich ganz klar zu orientieren, vielleicht sogar als Log-Angebot, ist das Thema, über das wir beide uns kennengelernt haben vor ein paar Wochen. Mhm. Lidl hat nämlich ganz aktuell von Jette Job, der Designerin, der Tochter von Wolfgang Job, eine recht große Kollektion im Angebot. Jette Sport in Zusammenarbeit mit Lidl. Und ich habe für eine Recherche bei RTL, die ich in den Shownotes dann mal verlinke, den Beitrag verlinke ich dann hier mal in den Shownotes. Für diese Recherche habe ich bei Lidl einen schwarzen Stepp-Wintermantel gekauft und einen Hoodie. Und ich habe ebenfalls von Jette Job, aber in einem ganz normalen Modehaus, auch einen schwarzen Steppmantel bestellt und auch einen Hoodie. Die waren nur teilweise, ich glaube, dreimal so teuer, obwohl sie schon reduziert waren. Für mich als Laie sahen sie vergleichbar aus und dann habe ich sie dir gezeigt vor Ort in Düsseldorf. Und du bist zu dem für mich bemerkenswerten Fazit gekommen. Beide Kleidungsstücke jeweils waren ihren Preis wert. Also 120 Euro für einmal Jette Job in teuer, Steppmantel und ich glaube 34,95 Jette Job Steppmantel in billig von Lidl und du sagst, beides war seinen Preis wert. Vielleicht sagst du uns nochmal, was die Unterschiede waren und wieso am Ende beides seinen Preis wert ist. Denn der Preis ist natürlich wahnsinnig unterschiedlich.
Ja, das war eigentlich recht schnell zu erkennen. Also einmal haben wir natürlich bei dem günstigen Produkt die sehr prominente Designermarke gesehen durch das Futter, was da wirklich in der Kapuze und im Innenleben war. Jette Job, Jette Job, Jette Job, also am Band gedruckt. Das ist natürlich für die Kundin, in dem Fall war es ja ein Damenmodell, eine Aussage, ich trage ein Designerteil. Das kommt als erstes mal rüber. Bei dem Discounterteil war es so, dass ja unglaublich viele Funktionen integriert waren. Es war ein Mantel, bei dem man die Ärmel rausnehmen konnte, die Kapuze abmachen konnte. Also man hat sozusagen drei Teile gekauft. Ein Mantel, ein Kapuzenmantel, eine Weste. Und das ist natürlich für den Preis 34,99 war es, glaube ich, genau, unschlagbar. Gegenüber stand ein Jobmantel, Jette Jobmantel, auch ein Steppmantel, der viel schlichter war, der weniger Funktion hatte, der auch nicht so laut war. So war ja mein, so drücke ich das aus, also laut, damit meine ich, da muss man schon ein bisschen näher dran kommen, um zu sehen, dass es Jette Job ist. Das ist nicht so, dass man da hinten so ein Riesenlabel drauf hat. Der hatte natürlich weniger Funktion. Ich würde mal sagen, gleiche Menge Wareneinsatz, gleiche Passform, war halt einfach von der Haptik, von der Ware etwas ansprechender, etwas feiner, etwas edler, hat ja auch mehr gekostet. Das andere Modell wiederum hat sich nicht so gut angefühlt wie das andere Yeti Jobteil, aber das würde meiner Meinung nach einen Träger, eine Trägerin nicht stören. Vielleicht hat er ein bisschen mehr geraschelt, weil vielleicht der Stoff so ein bisschen glatter war. Der war in der Endabnahme nicht so gut. Das heißt, da hingen noch Fäden dran und da wurde halt ein bisschen an der Zeit gespart, also an Lohnkosten gespart. Und die Warenqualität natürlich war weniger als bei dem Original, sage ich jetzt mal. Aber letztendlich hätte ich jetzt als Kunde nicht gewusst, welchen ich nehme. Mir wäre der Discountermantel zu sehr gelabelt gewesen, weil das so überbordend viel war. Aber was wir ja noch gesehen hatten bei dem Beitrag, das fand ich ja ganz irre, den gab es ja in zwei Farben. Den gab es in Schwarz.
Ja, in Blau gab es
den. Ja, in Schwarz gab es den mit diesem Yeti-Job-Futter, was überall rausquillt und wo man wirklich also gar nicht mehr dran vorbeigehen kann, ohne den Namen zu lesen. Und dann gab es den in einem Royal Blau und da war ein schwarzes Futter drin. Und da war kein Yeti-Job drauf. Jetzt frage ich mich, ich vermute mal, dass das in zwei unterschiedlichen Betrieben gefertigt wurde, dass irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht der Weber nicht Bescheid wusste. Ich fand ja den Blauen viel toller und eine Freundin von mir hat den Blauen gesehen, wollte den in Schwarz bestellen, hat sie auch getan. Und dann kriegt die den Schwarzen mit diesem Yeti-Jobfutter und hat gesagt, das wollte ich eigentlich nicht so haben. Ich wollte das ein bisschen schlichter haben, weil die den toll fand. Also es ist schon crazy und ich weiß nicht, ob die Zuhörer nochmal auf die Seite kommen. Ich fand das zum Beispiel jetzt bei Lidl sehr seltsam, dass es den gleichen Mantel zweimal gibt von Yeti-Job-Sport. Und einmal mit dem gelabelten Futter und einmal nicht. Und was ich immer gerne wissen würde, was mir aber keiner sagen wird, welcher hat sich denn besser verkauft?
Ja, das werden Sie vermutlich nicht verraten, nach meinen Erfahrungen mit Pressestellen beim Discounter. Du hast ja auch die Fäden angesprochen bei der Lidl-Variante. Da habe ich auch konkret bei Lidl nachgefragt und übrigens auch bei Jette Jobs Team. Und zu den Fäden hat auch niemand was gesagt. Also wie kamen die zustande? Ne? Weil es hingen ja wirklich sehr viele Fäden runter, was ich auch als Laie verstanden habe. Die abnehmbare Kapuze war letztlich vernäht mit dem restlichen Mantel.
Das ging, weiß ich bis heute
nicht. Weil da vermutlich ein Faden durchgezogen wurde.
Unglaublich. Ich weiß nicht, wie sowas geht. Also das müsste ich üben, um es hinzukriegen.
Ich fand's interessant, dass beide Seiten dazu einfach gar nichts gesagt haben. Und gleichzeitig muss ich sagen, als Laie war ich halt überhaupt nicht überrascht, dass ein Mantel für 35 Euro rund bei Lidl eben so aussieht, wenn ich ihn auspacke. Also aus meiner Sicht wäre eher verwundert gewesen, wenn da keine Fäden runtergehangen hätten und wenn alles in Ordnung gewesen wäre. Ne?
Was mich auch nochmal gestört hat oder was mir so ein bisschen aufgestoßen ist im Nachgang, der Kommentar von Frau Job, dass sie sich um Design, Passform und kümmert. Design, okay. Ich glaube nicht, dass Yeti Job die Passform kontrolliert. Das macht Lidl über eine Agentur, weil die wollen nämlich die Maße haben, wo die Standardkundin reinpasst. Wir haben bei Lidl eine andere Klientel, als Frau Job sich das wünscht. Also Frau Job möchte keine Kundin haben, die einen Mantel in Größe 52 kauft. Das finde ich nicht schick. Also behaupte ich jetzt.
Na, da müssten wir bei Yeti Job nochmal konkret nachfragen.
Da war ich politisch völlig unkorrekt gerade, das weiß ich. Ich hoffe, das wird mir auch nicht zum Nachteil gereichen. Aber das nehme ich ihr nicht ab. Das nehme ich ja einfach nicht ab. Das ist ein Gefühl, kein Wissen. Das ist mir schon klar.
Sie hat ja auch schon für Aldi designt. Sie kennt also das Discounter-Geschäft in- und auswendig und sagt ja auch in dem Beitrag in einem etwas älteren O-Ton, dass sie findet, dass jede Frau das Recht hat, einmal im Leben etwas Schönes zu tragen, glaube ich, sagte sie. Damit meint sie natürlich ihre eigene Kollektion. Findest du, dass die Yeti Job-Produkte, die wir uns angeschaut haben, tatsächlich auch in die Richtung gehen? Da kann man sich auch bei schmalem Geldbeutel tatsächlich mal was Schönes leisten?
Es waren beide Mäntel mit Sicherheit schön im Sinne des Betrachters. Aber wie wir das auch schon in dem Dreh festgestellt haben, die Designerartikel, um wen es sich auch immer handelt, sind keine High-End-Fashion-Artikel. Das sind keine saisonalen Sachen, die irgendwo eine besondere Farbe, einen besonderen Schnitt haben. Das sind Basics. Was sehen wir denn bei den Discountern? Wir sehen einen Pulli mit Rundhals-V-Ausschnitt, ein T-Shirt, wir sehen Steppmantel, eine Steppweste, eine Leggings, ein Hoodie und eine Jogginghose. Das kann jeder auf dieser Welt von Grönland bis sonst wohin und da brauche ich keinen Designer für. Was dann da draufsteht, das ist natürlich das, was die Begehrlichkeit auslöst und dieses ich habe was vom Designer. Ich erinnere mich noch in den 80er Jahren, als die Jogginganzüge auf die Straße kamen, dann haben Leute einen Jogginganzug getragen, da stand ganz dick Vogue drauf. So, der Jogginganzug war damit 18 Mal teurer als der im normalen Laden, weil da was drauf stand und ist das, was draufsteht, das ist das, was die Leute wollen. Die Klamotten selbst sind austauschbar. Es ist völlig austauschbar. Das sind Standards, Basics. Ich bin wieder bei deinem T-Shirt. Mach deinen Schriftzug weg, dann hast du ein schwarzes T-Shirt. Und das kannst du dir auf dieser Welt bei 3 Millionen Läden kaufen, von welchem Hersteller auch immer. Da guckst du vielleicht nur, ob es länger hält oder weniger lange hält. Aber wenn da was...
Es ist tatsächlich so, nur dass der Aufdruck hier vorne, um das jetzt mal klar zu sagen, der Aufdruck hier vorne ist noch nicht mal eine Marke.
Ich weiß.
Das ist ein Wort aus dem Radsport und du hast völlig recht. Ich habe es natürlich genau deswegen gekauft und ärgere mich oft, weil das siehst du jetzt im Bild nicht. Schwarz kommt es vielleicht noch hier über unseren Videocall rüber, aber in Wahrheit ist es so eine Mischung aus Grau und Braun mittlerweile. Also
ja, weil das Schwarz halt sich so ein bisschen auswäscht, aber das kann ja auch seinen Charme haben, dass es so ein bisschen used aussieht.
Ja.
Das muss man dann auch mögen. Ich kann das auch verstehen und manchmal ist auch so ein Aufdruck, ob es eine Marke oder ein Statement, es kann ein Statement sein. Ne? Und wenn ich eine Marke kaufe, wenn ich mir jetzt ein T-Shirt kaufe, ich bleibe beim Produkt, wo Chanel draufsteht, dann habe ich das Gefühl, ich habe was ganz Nobles. Und das ist, es tut dem Kunden oder der Kundin ja auch gut. Das ist ja ein Wohlfühlmoment, sowas zu tragen.
Und da muss ich mal gerade einhaken, wo du sagst, wenn es ganz groß draufsteht, ist es ein Wohlfühl, was hast du, Wohlfühlargument hast du
gesagt? Oder Moment oder ein Wohlfühl.
Wohlfühlmoment, wenn Chanel draufsteht. Gut, das mag bei der einen oder anderen so sein. Es gibt eine Marke in Deutschland, die mir seit Jahren immer wieder auffällt, weil ich sie in Prospekten sehe und so weiter und von der ich einfach ehrlich sagen kann, die würde bei mir keinen Wohlfühlmoment erzeugen und ich kann nicht mal erklären, warum. Aber ich rede von Bruno Banani und ich wette, jeder und jeder, der jetzt hier zuhört, hat diesen Namen schon mal gehört, gesehen oder sonst irgendwas und ich frage mich, seit ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, wer steckt dahinter? Wieso ist das so groß? Und ich habe jetzt gerade vor mir, während ich spreche, einen Ausschnitt aus dem Kaufland-Prospekt, wo es nämlich eine Seite mit Kleidung von Bruno Banani gibt, mit dem Untertitel übrigens Not for Everybody.
Ja, Gott sei Dank.
Also, es heißt ja nicht für jeder Mann, nicht für jeden Körper, nein, es steht not for everybody und darunter ist im Grunde Kleidung abgebildet, die genau das Gegenteil sagt, natürlich für jeder Mann, denn es sind irgendwelche T-Shirts, irgendwelche kurzen Hosen und irgendwelche Caps, wo halt riesengroß Bruno Banani draufsteht und was mir auch noch auffällt, die kurze Hose beispielsweise ist beworben mit -82%, die soll jetzt noch 12,99 kosten und das Poloshirt mit -80%, 14,99.
Das ist Märchen. Das ist absolutes Märchen. Das ist wie beim Autohandel. Das Auto kostet 30.000 oder wenn ich eine Küche kaufe, dann sage ich, die Küche kostet normal 16.000, sie kriegen die für 6,8. Das ist vorprogrammiert. Das ist ja das, was ich vorhin sagte. Das ist wie früher am Schlussverkauf. Die Sachen gingen in die Produktion, wurde eine Jacke produziert, dann stand da drauf, ursprünglicher Preis 170 D-Mark. Ich bin jetzt noch in der D-Mark-Zeit. Rot durchgestrichen, Sale 49 D-Mark. Die war aber vielleicht auch nur 29 wert und das ist da genauso. Das ist Schwachsinn. Also ein Bruno Banani Schlipper, ich sage das jetzt mal so despektierlich, für 12,99 ist gerade mal teuer genug. Und Bruno Banani ist eine Marke, meines Wissens stammt die Marke aus dem Osten Deutschlands. Das war, glaube ich, eine gut eingeführte Wäschemarke. Und die haben sich in den 90er Jahren ziemlich gut aufgestellt, auch mit Parfüm und mit einer guten Werbekampagne, mit einem guten Image, so ein bisschen dem trainierten, sportlichen Mann zu bedienen. Da gab es auch einen Duft, habe ich ja eben gesagt. Das ist heute der kleine Calvin Klein. Ne? Also das, was hinten aus dem Hosenbund rausguckt. Und ich möchte es nicht anziehen. weil, ja, aber das ist eine persönliche Meinung.
Ja, das ist wirklich auch bei mir eine rein geschmäcklerische, ganz persönliche Meinung. Ich würde es nicht anziehen, weil ich einfach den Namen so bescheuert finde. Also, da steht Banani drauf
und das
ist auch noch ausgedacht. Es ist ein ausgedachter Name.
Ja, aber das haben wir in der Textilbranche ganz, ganz viel. Das stammt auch noch so aus diesem Hype der 80er, 90er Jahre, dass es Labels gab mit wohlklingenden italienischen Namen wie Carlo Colucci, bla bla bla. Das sind zum Teil urdeutsche Unternehmen, die sich mit italienischen Markennamen schmücken, um dem Kunden ein Flair zu vermitteln, dass sie etwas aus der Welt der Mode kaufen, wo die Mode herkommt, wo Mode gemacht wird, wo man lässig ist, wo man gut gekleidet ist. Kannst du dich noch erinnern, dass Neckermann mal mit dem Designer Michaelsen hieß der, glaube ich, den gab es überhaupt nicht. Oder Real hat doch mal mit Madame sowieso geworben. Mhm. Die bei Real einkauft, das sind alles so, das waren völlig nicht vorhandene Personen. Man hat nur so eine Welt erschaffen, da kauft Madame aus Paris bei Real ein, weil sie teuer und gut und günstig, aber sehr gut einkauft. Und bei Neckermann war es in den 80er Jahren das Gefühl zu vermitteln, wir haben einen Designer, der aus Paris kommt und der macht unsere Klamotten. Diesen Menschen gab es nie.
Und um nochmal die Kurve zu kriegen und das Thema abzuschließen, Bruno Banani aktuell bei Kaufland. Jetzt haben wir uns ein bisschen lustig gemacht und gesagt, wir würden es beide nicht kaufen. Aber wer es kaufen möchte, kann es sein, dass der da tatsächlich auf überraschend gute Qualität stößt, wenn er dazu greift?
Die Qualität wird mit Sicherheit gut sein. Und ich glaube, der Grund, warum Leute das kaufen, ist, dass sie denken, sie kaufen eine Designermarke, weil der Name danach klingt. Und Otto Normalverbraucher, soll nicht despektierlich klingen, denkt, es ist ein Produkt, was irgendwo einen Design-Hintergrund hat. Den hat es ja in jedem Fall, ist ja so. Aber das Design ist nicht italienisch und das ist nicht Armani oder sonst was, aber es klingt so ähnlich und ja, dann kauft man das. Bei C&A kann ich oder irgendwo kann ich auch einen Carlo Colucci Pulli kaufen und dann denke ich auch, das ist ein italienischer Designer, aber den gibt es halt nur irgendwo in der Welt der Kreativen.
Ja, an irgendwas müssen wir und wollen wir uns ja orientieren, nicht nur wenn wir Lebensmittel kaufen, sondern auch Kleidung. Und jetzt haben wir sehr viel gesprochen, haben festgestellt, es ist ein sehr kleinteiliges Thema, wenn man sich befasst. Und genau deshalb kommen wir jetzt zu dieser Rubrik, Markus.
Bin gespannt.
Tja, und was jetzt?
Unabhängig von großen Namen und unabhängig vom Namen des Händlers und Markennamen. Markus, wie gehen wir denn möglichst schlau Kleidung kaufen, wenn wir sagen, wir kaufen sie mal beim Discounter, bei Aldi oder Lidl? Wie schaffe ich es, dass ich dann möglichst viel für das kleine Geld kriege? Was soll ich im Laden machen? Worauf soll ich achten?
Ich würde in jedem Fall, wenn ich mir was kaufe, darauf achten, ob ich es überhaupt brauche. Das ist das Erste. Und nicht nur kaufen, weil es günstig ist, weil vielleicht habe ich schon 3 gleiche Teile im Schrank liegen, die ich noch anziehen kann. Nummer 1. Das Zweite ist, den dargestellten Zertifikationsdarstellung, Labels, whatever, nicht blind zu vertrauen, sondern mal vielleicht die Minute innezuhalten, wenn da die Ware liegt und mal mein Handy rausnehmen, mein Smartphone und gucken, was heißt denn zertifiziert nach XY? Was sagt mir das? Vielleicht komme ich dann darauf, ja, ist gut, kann ich mit gutem Gewissen kaufen oder ich sage, naja, eigentlich ist das ein Fantasy-Ding. Und auch ja wirklich mal haptisch vorzugehen, auspacken, anfassen, riechen. Was ist da drin? Und die Zusammensetzung prüfen und vor allen Dingen gucken, wo kommt es her? Und vielleicht mal fragen, was ist das für eine Fabrik, wo es herkommt und wie entsteht es da? Mal so ein bisschen in den Hintergrund gehen. Ich meine, das ist echt viel, was ich jetzt gesagt habe. Die Mühe macht man sich nicht, wenn man sich ein Sockenset für 4,99 kauft von Montag bis Sonntag. Aber man sollte es vielleicht tun, um die Welt ein bisschen geschmeidiger und besser zu machen. Ich finde es auch gut, dass in den Ländern produziert wird, weil die Menschen diesen Lohn brauchen und davon leben, aber sie sollen das ja unter guten Bedingungen machen. Und vielleicht sollte der Verbraucher auch bereit sein, einen Euro mehr zu bezahlen.
Ja, und wie wir beide festgestellt haben, ist dieser Euro mehr ja manchmal vielleicht gar nicht nötig. Ne? Wenn wir die beiden Hoodies von Jette Job nehmen, da haben wir festgestellt, und du warst völlig überrascht, der teure für, ich glaube, knappe 60 Euro und der von Lidl 15 Euro. Hatten eine identische Materialzusammensetzung, 60% Baumwolle, 40% Polyester und der von Lidl war sogar noch aufwendiger genäht, wie ich von dir gelernt habe. Das heißt, es gibt durchaus diese Überraschung von denen erfährt man aber eben nur, wenn man sich beschäftigt. Und ich glaube, so kann man es auch zusammenfassen. Man muss sich beschäftigen, wenn es einen interessiert. Und man kann sich auch dann beschäftigen, wenn man sagt, ich komme eh nicht dran vorbei, die günstige Kleidung zu kaufen, es geht bei mir nicht anders. Dann kann man sich trotzdem beschäftigen und auch innerhalb dieses Rahmens an Möglichkeiten ganz bewusste, gute Entscheidungen treffen.
Ja, ich tue das selbst auch. Ich bin zwar aus der Modebranche, aber ich kaufe zum Teil auch günstige Sachen. Ich überprüfe aber, wo die herkommen. Und ich möchte wissen, wo der Hersteller, wo ich es kaufe, produzieren lässt, unter welchen Bedingungen. Und das sollte, die Zeit dort sollte man sich vielleicht mal nehmen, einmal im Jahr zu gucken, wie gehen denn so die Hersteller vor, wo kommt die Ware her und wie gehen die mit ihren Herstellern um. Und mit dem Euro mehr meinte ich nicht, dass man den Preis mehr bezahlt alleine, sondern dass der Euro auch da ankommt, wo er hingehört, nämlich ans Ende der Kette, der textilen Kette, nämlich an den Anfang, da wo die armen Menschen sitzen, die 16 Stunden am Tag arbeiten müssen. Das muss man sich bewusst machen.
Markus, wer uns jetzt hier zugehört hat, wird es sich, glaube ich, bewusst machen beim nächsten Mal. Das heißt ja nicht, dass man dann nicht bei Aldi oder Lidl zugreifen kann. Wir haben gesagt, dafür gibt es auch gute Gründe. Vielen Dank für das spannende und unterhaltsame Gespräch, Markus. Und nächste Woche geht es hier weiter. Wer nichts verpassen will, abonniert am besten jetzt sofort den Podcast. Und ich empfehle nochmal, schaut mal in die Shownotes, da gibt es den Beitrag. Da gibt es dann auch die Jette Job Produkte zu sehen in diesem Punkt 12 Beitrag und noch einige andere interessante Sachen zum Thema nachzulesen und auch über Markus. Bis nächste Woche Donnerstag. Danke.
Vielen Dank, Martin.
Tschüss.
Radikal und reduziert. Es ist nicht egal, was du wo einkaufst.